Herzlich willkommen zum Online-Kongress Lebensschule Natur. Der Beitrag von Brigitte Leser heute ist eine Audiolesung über Poetik der Walderfahrung. Frau Leser ist leider längerfristig verhindert, diesen Beitrag selbst zu lesen und hat mich gebeten, einige Passagen aus ihrem Vortrag vorzulesen. Mir persönlich war diese Ebene des Poetischen so wichtig, dass ich dies gerne tue. Brigitte Leser ist Literaturwissenschaftlerin, Lehrbeauftragte für Poesie und Bibliotherapie, integrative Psychotherapeutin in eigener Praxis mit Erwachsenen und Jugendlichen. Weiterhin ist sie Kunst- und Poesietherapeutin, zertifizierte Traumatherapeutin und Mediatorin. Sie lebt in Hamburg. Im Zentrum ihrer Arbeit steht der Mensch in Veränderungsprozessen. Das reflektierende Gespräch, die Förderung von Kreativität, Selbstausdruck, kreative Medien und die künstlerische Arbeit mit alten Menschen und Jugendlichen, verbunden mit Waldtherapie. Sie ist eng verbunden mit der integrativen Therapie von Professor Hilarion Petzold und Ilse Ort und bietet unter anderem an der Europäischen Akademie für biopsychosoziale Gesundheit, Naturtherapien und Kreativitätsförderungen und dem Fritz-Perls-Institut für integrative Therapie bietet sie kreatives Schreiben an. Sie selbst sagt, im Erzählen finden wir uns selbst wieder und erkennen den anderen. Ihre Seminare sind auch gekennzeichnet durch das Thema Natur, die Beobachtung und sinnliche Wahrnehmung von Personen und unserer Umwelt sind die Schwerpunkte ihrer Schreibwerkstatt. Die Teilnehmenden schreiben dann dazu selbst kleine Gedichte, Kurzgeschichten und Texte. Die Poetik der Walderfahrung. Quelle der Kraft, der Heilung und der Schönheit von Brigitte Leser. Dieser Text von Brigitte Leser ist ein Vortrag, ein Text und er umfasst etwa 70 Seiten. Ich habe selbstständig einige Passagen ausgewählt, wie ich hoffe, in ihrem Sinne. Und auch im Sinne für euch Zuhörerinnen. Denn auf diese Ebene des Naturschönen und des Poetischen sich einzustimmen, das ist das Ziel von diesem Vortrag. Also ich empfehle für diese Audiolesung einen gemütlichen Sessel, eine halbe Stunde Zeit ungefähr, atmen, etwas entspannen und einfach zuhören. Herzlichen Dank nochmal an Frau Leser, auch für ihr Vertrauen und auch für diesen Aspekt, dass wir den mit im Kongress haben. Poetik der Walderfahrung. Quelle der Kraft, der Heilung und der Schönheit. Von Brigitte Leser. Der Wald. Kultur und Erlebensraum des Menschen. Wir beginnen mit einem Gedicht von Rose Ausländer. Immer sind es die Bäume, die mich verzaubern. Aus ihrem Wurzelwerk schöpfe ich die Kraft für mein Lied. Ihr Laub flüstert mir grüne Geschichten. Jeder Baum ein Gebet, das den Himmel beschwört. Grün die Farbe der Gnade, grün die Farbe des Glücks. Der Wald ist einer der größten Schätze der Erde, Millionen Jahre alt, Lebensraum für eine Vielfalt von Tieren und Pflanzen. Einst heiliger Ort, Hort von Sagen und Märchen, Inspiration für Dichtung, für Liedgut, dann Holzfabrik. Heute gehegt als grüne Lunge. ein unverzichtbarer Teil unseres Ökosystems, Stätte der Erholung, der Regeneration, ja sogar der Heilung im therapeutischen Kontext integrativer Landschaftstherapie und in der Gesundheitsförderung. Den Wald zu erhalten, dient nicht nur der Landschaftspflege. Der Wald erfüllt eine wichtige Schutzfunktion für das Gleichgewicht des Naturhaushaltes, doch auch für uns Menschen sind die gesundheitsspendenden Kräfte und die Schönheit des Waldes lebensnotwendig. Der Wald beherbergt zudem viele Geschichten, von der hohen Literatur über Märchen, Sagen, Legenden, Lieder und Sprüche der sogenannten Volksweisheit. Er ist Teil unserer geschichtlichen und kulturellen Identität. In der neu wieder aufgegriffenen integrativen Landschaftstherapie kommt dem Wald eine besondere Stellung zu. Der Wald ist, anders als das Gebirge, das Meer, die Wüste gar, eine stadtnahe und erreichbare Naturlandschaft, die sich anbietet, um dort mit therapeutisch betreuten Gruppen oder in der Einzeltherapie Wege der Erfahrung zu gehen. Der Metaphernreichtum der Naturlandschaft Wald ruft Bilder, Gedanken, Erinnerungen hervor. Insbesondere mit den narrativen Methoden der Poesietherapie können solche Erzählungen im Gespräch besprochen und erhellt werden. Wenn notwendig, sogar umgeschrieben werden. Unbewusstes, Ungesagtes wird ins Bewusstsein gehoben. Hildegard von Bingen, die erste deutsche Ärztin, Mystikerin, Naturforscherin, verweist in ihrem Werk immer wieder auf die Grünkraft, auf den grünen Finger Gottes. Denn wo grün ist, ist Leben, Vitalität, Frische. Sie hat damit in ihrer großen Intuition zumindest eine starke Metapher für Leben, Lebendigkeit, Lebenskraft, Schöpferkraft, Seelenkraft, Freshness, Green Flame, Vitalität, so die Übersetzung dieses Begriffs. Gerade in den hohen Räumen eines Mischwaldes fächert sich in dem gefilterten Licht eine ganze Palette von Grüntönen auf, kann die Frische der Waldatmosphäre wohltuend wahrgenommen werden. Der Wald wirkt auf den ganzen Organismus, nicht allein auf die Psyche. Die unterschiedliche Wegbeschaffenheit inspiriert dazu, auf die Balance des Körpers und der Bewegungen zu achten, macht achtsam auf eigene Leibesempfindlichkeit. Die Menschen brauchen den Wald wie die Luft zum Atmen. Das zu spüren, die besondere Qualität der sinnlichen und leiblich wohltuenden Erfahrung einer Naturlandschaft, kann dazu anregen, dass über das eigene Erleben hinaus auch das Bewusstsein dafür wächst, wie wertvoll diese Möglichkeiten für den Menschen sind und sich Verantwortung dafür entwickelt, diese zu erhalten. Denn wie kann der Mensch gesund sein in einer ungesunden Umwelt? Und wie wäre es, wenn der Wald einmal nur noch in Erinnerungen, in Geschichten oder auf Bildern existierte, aber nicht mehr als Wirklichkeit? Der Naturphilosoph Meyer Abich sieht eigenes, sinnliches Erleben von Natur und insbesondere von Waldästhetik als Voraussetzung dafür, sich für die Erhaltung von Natur einzusetzen. Nur wenn der Mensch erst einmal lernt, die Welt sinnlich anzusehen, werden wir lernen, sich ihrer anzunehmen. Möglicherweise ist der Mangel an sensitiver Wahrnehmung und sinnlicher Erkenntnis der Natur ein Merkmal des postmodernen Menschen und eine der Wurzeln unserer derzeitigen Umweltkrise. Dass die Deformation des menschlichen Wahrnehmungsvermögens in einer hochtechnisierten Zivilisation zu einer Entfremdung von Natur und folglich zu Umweltzerstörung und auch zu seelischer und physischer Verarmung und Erkrankung des Menschen führen, scheint plausibel. Eines der wesentlichen Axiome der integrativen Therapie ist es, dass der Mensch Teil seines kulturellen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Kontextes ist. In diesem ist er verankert, von diesem geprägt und auf diesen Kontext wiederum zurückwirkend. Entfremdung als Merkmal von Krankheit heißt in diesem Zusammenhang, dass die Menschen in unserer technisierten Lebenswelt die Wertschätzung von sinnlicher Wahrnehmung in Naturerfahrung weitgehend verloren haben. Wenn auch in einer grünen Lifestyle-Welle ein Zurück zur Natur propagiert wird, bezieht sich dies mehr auf ein Konsumverhalten von natürlichen Produkten als auf eine Lebenshaltung. Doch wenn die Sinne verkümmern, dann fehlt auch bald der Sinn. Das Empfinden von Sinnlosigkeit und innerer Leere ist symptomatisch für Depressionen. Es schwinden Tatkraft und Schwingungsfähigkeit. Der Mensch erlahmt, auch in seiner Erlebensfähigkeit. Mit dem Mangel an Naturerfahrung einher geht auch eine Verarmung unseres Bewusstseins von kultureller Zugehörigkeit. Denn die Landschaftsräume, die uns umgeben und zu denen wir gehören, sind kulturell gestaltete Räume, Speicher und ausdrucksvolle Form von Kultur und Sozialgeschichte, geprägt von Menschen und prägen unser heutiges Dasein. Über Generationen haben sich in Prozessen die Mentalisierung, Bilder vom Wald und dessen unterschiedlichste Bedeutungsinhalte in unser Weltbild und Weltverständnis eingelassen und damit auch in unser Selbstverständnis. Schaue ich in die Welt, erkenne ich darin mich selbst und bin nicht auf der Welt, sondern auf Welt gerichtet, so sagt Merleau-Ponty. Doch dieses Être au monde heißt auch, Verantwortung für die Erhaltung der Natur zu übernehmen, die Verpflichtung für die Rolle als Mitgestalter von Welt anzunehmen, in Kontext und Kontinuum tätig zu sein und in der Welt im Sinne eines poetischen Gestaltens. Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. So schreibt Christian Morgenstern. Naturschönheit zu erleben, kann umgekehrt auch auf das Gegenüber abstrahlen und zu einer wohlwollenden, liebevolleren, positiven Haltung sich selbst und seiner Umwelt gegenüber führen und zu einer Bereitschaft, sich einzulassen, den eigenen Erlebenshorizont zu weiten und nach draußen zu gehen, neue Erfahrungen zu machen, Freude zu erleben oder ein Staunen zu üben. Wertschätzung und Achtung zu entwickeln gegenüber dem anderen und der Umwelt. So kann der therapeutische Nutzen einer integrativen Landschaftstherapie gleichermaßen für den Menschen selbst gelten, wie für die Erhaltung der Waldlandschaft in persönlicher Achtsamkeit und im Engagement in unseren Rollen als Zeitgenossen, Erholungssuchende, Erziehende und Therapeuten. Durch einen Wald gehen, wie durch das Dickicht unserer Seele. Wald fördert den inneren Weg. Er drängt sich nicht auf, sondern wirft uns auf uns selbst zurück. Wir müssen suchen, um zu finden. Still werden, um zu spüren, auch uns selbst. Die Oase, um zu den eigenen Gedanken und Gefühlen zu finden. Frei, ohne Lenkung. Nur das Wasser hat eine ähnliche Wirkung auf unsere Innenwelt. Das Meer, große Flüsse, Seen. Der Kampf um die letzten Reste der frei fließenden Donau nährt sich aus den gleichen Wurzeln wie der Waldschutz. So schreibt Stölp 2005. Im Nationalpark Bayerischer Wald, einem alten Bergwald, in dem man die umgestürzten Bäume gelassen hat, in dem Farne wachsen wie im Märchenwald, dort hat man einen Waldpfad eingerichtet. Auf der Tafel am Eingang des Pfades steht: Mögen alle, die ihn gehen, sich angerührt fühlen von den Bildern des Lebens und des Sterbens, die er ihnen erschließt. Kommen wir zu Ingeborg Bachmanns Gedicht Entfremdung. Was vielleicht noch bei ihr als Einzelschicksal von Welt zum Ausdruck kommt, eine Freudlosigkeit und eine leidvoll empfundene Stumpfheit, ist heute eine grassierende Erscheinung von Desinteresse und Medienkonsum. Ingeborg Bachmann schreibt im Gedicht Entfremdung: In den Bäumen kann ich keine Bäume mehr sehen. Die Äste haben nicht die Blätter, die sie in den Wind halten. Die Früchte sind süß, aber ohne Liebe. Sie sättigen nicht einmal. Was soll nur werden? Vor meinen Augen flieht der Wald. Vor meinem Ohr schließen die Vögel den Mund. Für mich wird keine Wiese zum Bett. Ich bin satt vor der Zeit und hungere nach ihr. Was soll nur werden? Auf den Bergen werden nachts die Feuer brennen. Soll ich mich aufmachen, mich allem wieder nähern? Ich kann in keinem Weg mehr einen Weg sehen. Um aus dieser Krise der Entfremdung, der Fühllosigkeit und der Orientierungslosigkeit herauszukommen, muss man sich auf den Weg machen. Genuss zu steigern ist der äußere Weg, auch symptomatisch für eine Gesellschaft, in der man immer etwas haben will, im Grunde abhängig ist von dieser Zufuhr. Der andere Abzweig führt auf einen inneren Weg, in ko-kreativer Begleitung und Ermutigung, auf einen therapeutischen Weg, in Kontakt mit Natur und der eigenen Natur zu kommen. Die Depression in Euthymie, in Freude zu wandeln. In der integrativen Landschaftstherapie kann so Walderfahrung eine impulsierende Methode sein. Der Reichtum an erlebbaren Metaphern, das Entwickeln der Gedanken beim Gehen, Wegentscheidungen, die getroffen werden, das leibliche Erspüren von Frische der Vegetation, von anregendem Grün erleben, von lebendigem Werden und Vergehen. Als das kann beglückende Naturerfahrung wecken. All das kann beglückende Naturerfahrung wecken, um wieder Freude am Lebendigen zu spüren und um ein Gefühl von Sinnhaftigkeit, ein vertieftes Verstehen seiner selbst, seiner Beziehungen und seines Lebens in der Welt zu erlangen. Wege durch den Wald und zu sich selbst. Geheimnisvolles Leben, du, gewoben aus mir und vielen unbekannten Stoffen. Geschieh mir nur. Mein Sinn ist allem offen und meine Stimme ist bereit zu loben. Rainer Maria Rilke. Der Mensch ist auf dem Weg. Auf seiner Lebensstrecke ist der Mensch unterwegs zu sich selbst, manchmal ziellos auf Irrwegen oder Umwegen, doch unterwegs. Die Wegmetapher steht in der integrativen Therapie zentral als Sinnbild für den Menschen, der im Laufe seines Lebens durch Zeit und Raum geht, Höhepunkte und Niederlagen erlebt und all diese Erfahrungen im Leibgedächtnis archiviert. Dabei geht der Mensch nicht allein. Er ist immer mit anderen unterwegs, im Konvoi, in helfender Gegenseitigkeit, die Sinn macht oder er ist mit Gewalt und Zerstörung konfrontiert, mit Sinnlosem und braucht dann Hilfe. So wird integrative Therapie hier in aller Kürze als Begleitung auf einer Strecke des Lebensweges gesehen, als unterstützende Wegerfahrung auf Zeit. Auch die Wege sind von ganz unterschiedlicher Beschaffenheit, können steinig oder sandweich sein, führen durch Dickicht oder an Farn und Moos vorbei. Wie ganz von allein verlangsamt sich der Schritt beim achtsamen Spüren und Schauen. Der Atem geht tiefer, kann der Leib sich entspannen. Nicht nur die Sensitivität kann hier geschult werden, sondern auch Willenskraft. Wegentscheidungen müssen bewusst getroffen werden. Dabei sind diese Wege nicht nur Lehrpfade der eigenen leiblichen Wahrnehmung, sondern evozieren auch Erfahrungen, Erlebnisse und Konflikte, die der Mensch im Lauf seines Lebens erlebt und in seinem Körpergedächtnis abgespeichert hat und sich nun lebendig vergegenwärtigen. Und mitunter sind es auch Hindernispfade. Hindernisse müssen erkannt und überwunden werden, rufen Willenskräfte wach, so schreibt Peter Handke. Wege durch den Wald sind Wege der Selbsterfahrung und im Kontext der integrativen Landschaftstherapie Wege der Selbstwerdung und sie dienen der Stärkung des Ich-Bewusstseins. Projekte der Erlebnispädagogik und der Heilpädagogik machen in einem geschützteren Rahmen bereits heute solche Selbsterfahrungen für Jugendliche möglich. Hier können ähnlich intensive Erfahrungen einer Naturinitiation gemacht werden, ohne dass dabei riskiert werden muss, dass die Jugendlichen Schaden an Leib und Seele nehmen. Wichtig dabei ist auch, im weiteren therapeutischen Kontext in guter Begleitung zu sein, in intersubjektiver Praxis, auf dem Weg zu sich selbst. Margot Bicke schreibt, auf dem Weg. Auf dem Weg von vorgestern nach übermorgen lagere ich unter einem Baum. In seinem Schatten. Für einen Bruchteil meines Lebens in Gedanken an den Weg, das Ziel, die zurückgelegte Strecke, an all das, was am Wegesrand blüht. Der Mut zum Ich, das Wagnis zum Du, der Übermut zur Freude. Der Sinn für Humor. Die Ausgelassenheit des Lachens. Die Kraft, Leid zu überstehen. Auf dem Weg von vorgestern nach übermorgen lagere ich unter meinem Lebensbaum. In seinem Schatten. Für einen Bruchteil meiner Zeit. Dichtung vertieft Naturerleben. Josef von Eichendorff schreibt: über die beglänzten Gipfel. Fernher kommt es wie ein Grüßen. Flüsternd neigen sich die Wipfel, als ob sie sich wohl küssen. Mit dem Konzept Dichtung vertieft Naturerleben entstand 2005 in Zusammenarbeit der Literarischen Gesellschaft Arnsberg und dem Forstamt Arnsberger Wald das Projekt eines Poesiepfades durch das Mühlbachtal zu schaffen. Entlang des Weges wurden Tafeln mit Gedichten angebracht, die thematisch zum Wechsel der Jahreszeiten ausgetauscht werden. Über die sensible Welt- und Naturbetrachtung der Dichter, die verdichtet Ausdruck findet in Poesie, soll der Blick geöffnet werden für die metaphorische Wirklichkeit des Waldes. Das Dichterwort wird Wegweiser für den aufmerksamen Spaziergänger, der hier nicht nur Erholung in der Waldesfrische findet, sondern mit ausgewählten Gedichten in seinen Emotionen angesprochen und im Weitergehen zum Nachsinnen angeregt wird. Ein praxeologischer Ansatz, wie er auch in der integrativen Poesietherapie als Methode praktiziert wird. Noch einmal Rose Ausländer. Ich bin ein Baum, voller Vögel, trinke ihren Gesang. Aus ihren Wurzeln wächst mein Schicksal, Schmerz und Sprache ins Staunen. So wie wir den Wald brauchen, so braucht er auch unser Engagement. Es wird Zeit zu handeln. Die Künstler nehmen sich des Waldes an. Der Künstler und Stadtschamane Joseph Beuys provozierte bereits 1982 zur Documenta mit einer Pflanzaktion von 7000 Eichen zusammen mit der Legung von 7000 Basaltsäulen in der Stadt Kassel. Beuys öffnet mit seinem in die Zukunft hineinprojizierten Projekt der Stadtverwaldung den Blick auf ein Zeitkontinuum, in dem wir Menschen als Handelnde Verantwortung tragen. Mit seiner ästhetischen Intervention der Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung wollte Beuys die Zeitgenossen nicht nur auf die Not des sterbenden Biotopes Wald, sondern auch auf ein anderes Zeiterleben hinweisen. Wachsen und werden braucht Zeit und Aufmerksamkeit. Dann entsteht etwas, was noch einen anderen Wert hat als den aktuellen Gebrauchswert. Ein Baum spricht von Hermann Hesse. Ein Baum spricht, in mir ist ein Kern, ein Funke, ein Gedanke verborgen. Ich bin Leben vom ewigen Leben. Einmalig ist der Versuch und Wurf, den die ewige Mutter mit mir gewagt hat. Einmalig ist meine Gestalt und das Geäder meiner Haut. Einmalig das kleinste Blätterspiel meines Wipfels und die kleinste Narbe meiner Rinde. Mein Amt ist, im ausgeprägten Einmaligen das Ewige zu gestalten und zu zeigen. Bäume sind Heiligtümer. Wer mit ihnen zu sprechen, wer ihnen zuzuhören weiß, der erfährt die Wahrheit. Sie predigen nicht Lehren und Rezepte. Sie predigen um das Einzelne unbekümmert das Urgesetz des Lebens. So Auszüge aus einem Text von Hermann Hesse über Bäume. Die Menschen, die begannen, sich in den dunklen Wäldern unserer Vorzeit anzusiedeln, mussten diese als beseelt erleben. Der Hintergrund des unergründlichen Dunkels war erfüllt von Lebendigem, Bewegungen und Geräuschen, Schatten, Rufen, Schreien. Tiere lebten dort, Bäume und Landschaften veränderten sich im Wechsel der Jahreszeiten. Alles war bewegt, alles war veränderlich. Es gab keinen Stillstand. Metamorphosen des Seins in einer zyklischen Zeit. Gemäß den Annahmen, die Claude Lévi-Strauss das wilde Denken nennt, kann man davon ausgehen, dass in archaischen Vorstellungen Bäume bewohnt waren, eine Seele hatten. Ein solcher Glaube, dessen Spuren sich in Märchen und Feengeschichten erhalten haben, gilt uns heute als Aberglaube. In der pantheistischen Konzeption eines Universums, in dem die Götter allmächtig sind, waren die Bäume heilig, in dem Sinne, dass sie als Wohnort bestimmter Götter verehrt wurden. Die Kelten verfügten über reiches Wissen über die Beziehungen des Menschen zur natürlichen Welt und in der Dichtung wurde dieses Wissen mündlich weitergegeben. Sie waren meisterhafte Dichter, die hohen gesellschaftlichen Respekt genossen. Diese Dichterpriester hießen Druiden und nur die eingeweihten Druiden kannten auch eine geheime Schriftsprache, das Ogam. Die Buchstaben des Ogam wurden als Ritzzeichen in Holz und manchmal in Stein festgehalten. Das älteste Ogam ist das keltische Baumalphabet, in dem jeder Buchstabe für den Namen eines Baumes steht. Der erste Buchstabe B steht für Beet, Birke. Der zweite L für Luis, die Eberesche. Der dritte N steht für Nion, die Esche und so fort. Noch einmal Hermann Hesse über Bäume. Bäume sind für mich immer die eindringlichsten Prediger gewesen. Ich verehre sie, wenn sie in Völkern und Familien leben, in Wäldern und Hainen. Und noch mehr verehre ich sie, wenn sie einzeln stehen. Sie sind wie Einsame. Nicht wie Einsiedler, welche aus irgendeiner Schwäche sich davongestohlen haben, sondern wie große, vereinsamte Menschen, wie Beethoven und Nietzsche. In ihren Wipfeln rauscht die Welt. Ihre Wurzeln ruhen im Unendlichen. Allein sie verlieren sich nicht darin, sondern erstreben mit aller Kraft ihres Lebens nur das eine, ihr eigenes, in ihnen wohnendes Gesetz zu erfüllen, ihre eigene Gestalt auszubauen, sich selber darzustellen. Nichts ist heiliger, nichts ist vorbildlicher als ein schöner, starker Baum. Das Motiv des Gehens durch den Wald kann man seit der Romantik fast durchgängig in der Literatur finden, oftmals verbunden mit einer fast schwärmerischen Naturverehrung, die bei Hermann Hesse den man einen Sänger des Waldes und der Bäume nennen kann. Hesse verehrt Bäume wie charaktervolle Individuen. Diese modernen Waldgänger sind Anbeter des Waldes und der Bäume. Sie finden in der Natur die Stille zur Besinnung. Der Wald wird ein Ort der Zuflucht des modernen Menschen in einer sich rapide verändernden Lebenswelt. Der Wald in seiner wandelbaren Gestalt wird zum Topos des Lebendigen, was auch ein verstärktes Interesse an Naturbeobachtung und Naturerkundung bis hin zur Naturerfahrung, Verehrung weckt. Schon Johann Wolfgang von Goethe hatte auf geniale Weise seine literarischen Qualitäten mit denen des Naturforschers verbunden, wovon bereits die Schrift über den Granit zeugt. Er befasst sich mit der Metamorphose der Pflanzen und schrieb mit naturwissenschaftlichem Blick eine Farbenlehre. Geradezu als Prediger der Naturverbundenheit wirkt der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson in seinen Vorträgen dafür, dass der Mensch in einer einfachen Weise und in Achtung vor der Natur leben solle. Eine Reaktion auf den Lärm und der Hektik in den industrialisierten Städten und eine bewusste Hinwendung zu einem schlichten Leben, dem der Gedanken der heilsamen Natur zugrunde liegt, denn in der Natur durchströmt den Menschen wunderliches Wohlbehagen, trotz all seiner Sorgen. Die Natur spricht, er ist mein Geschöpf, so Emerson im 19. Jahrhundert. Nochmals Emerson. Auch streift in den Wäldern der Mensch seine Jahre ab wie eine Schlange ihre Haut. Und ist, in welchem Jahre seines Lebens er auch stehen mag, doch immer ein Kind. In den Wäldern ist immerwährende Jugend. In diesen Pflanzungen Gottes herrscht Würde und Heiligkeit. Eine immerwährende Festlichkeit wird bereitet. In den Wäldern kehren wir zur Vernunft und zum Glauben zurück. Die größte Wohltat, die uns Felder und Wälder gewähren, ist die Idee einer geheimen Verwandtschaft zwischen dem Menschen und der Pflanzenwelt. Ich bin nicht allein und unerkannt. Sie neigen sich mir zu. Und ich neige mich ihnen zu. Was Emerson predigt, setzt Henry David Thoreau in die Tat um. Er lebte 1817 bis 1862 in Concord und baute sich eine einfache Hütte am Waldensee in den Wäldern und lebte dort 2 Jahre ein spartanisches Leben. Beobachtet die Natur im Wandel der Jahreszeiten, Sonnenaufgänge, das glasklare Wasser des Sees, die Vögel, die Tiere des Waldes in selbstgewählter, glücklicher Einsamkeit. Er atmet die Morgenluft eines Lebens, was nur ganz auf die überlebensnotwendige Arbeit ausgerichtet ist und schreibt seine Gedanken und Beobachtungen 1854 in seinem Hauptwerk Walden, ein Leben in der Natur, nieder. Ich zog in die Wälder, weil ich bewusst leben, mich nur mit den wesentlichen Dingen des Lebens auseinandersetzen und zusehen wollte, ob ich nicht das lernen konnte, was es mich zu lehren hatte. Ich wollte so tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen und so standhaft und spartanisch leben, um alles, was nicht Leben war, davon zu jagen. Warum leben wir in solcher Hast und Verschwendung? Natur ist für Thoreau höchste Wirklichkeit. Er hat nur wenige Besucher und lebt dort völlig zurückgezogen, will ganz und gar in die Natur eintauchen. Er schreibt: Ein köstlicher Abend, wenn der ganze Körper ein Sinn, eine Empfindung ist und mit jeder Pore Entzücken atmet. Ich bewege mich mit erstaunlicher Zwanglosigkeit in der Natur, ein Teil ihrer selbst. In der Stille des Waldes findet Thoreau in der Stille des Waldes findet er tiefen Seelenfrieden. Schwellenlos reicht die Wildnis bis und unter sein Haus. So schreibt er: Es gab keinen Hof, nichts als umzäunte Natur bis an die Türschwelle. Unter meinen Fenstern breitete sich der Jungwald aus. Wilder Sumach und Brombeerranken wucherten bis in den Keller hinab. Starke Pechkiefern, die Platz brauchten, rieben sich knarrend an den Schindeln meiner Wände und ihre Wurzeln reichten bis unter mein Haus. Und kein Weg an die Gartentür, auch nicht bei tiefstem Schnee. Keine Gartentür, kein Vorgarten und kein Weg in die zivilisierte Welt. Erst 2 Jahre später taucht er aus dem Ozean der Einsamkeit wieder auf, kehrt in die Zivilisation zurück und lebt als Vortragsredner und Schriftsteller. Sein Lebensunterhalt verdient er als Gelegenheitsarbeiter und Landvermesser, ein früher Aussteiger. Sein gesellschaftskritisches Buch über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat wird über ein Jahrhundert später wiederentdeckt und von einer neuen Generation von Hippies und Aussteigern. Sowohl Emerson als auch Thoreau führen nicht nur dieses Leben aus den Wurzeln, sondern sie verbreiten ihre Beobachtungen und Ideen auch in Wort und Schrift. Erinnerung von Ricarda Huch. Einmal vor manchem Jahre war ich ein Baum am Wegesrand und meine Birkenhaare kremmte der Mond mit weißer Hand. Hoch überm Abgrund hing ich, windbewegt auf schroffem Stein. Tanzende Wolken fing ich mir als vergänglich Spielzeug ein. Fühlte nichts im Gemüte, weder Sonne noch Leid, rauschte, verwelkte, blühte. In meinem Schatten lief die Zeit. Wolfgang von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe schreibt im Faust: Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum. Den Wald betreten wir wie einen lebendigen Raum, der uns gleichermaßen vertraut erscheint und luminos. Wir sind leiblich ergriffen von seiner Atmosphäre. Wir sehen seine Tiefe nicht und doch erahnen wir sie. Er erweckt in uns neugieriges Schauen wollen, manchmal einen leichten Schauer, denn der Wald ist auch dunkel und undurchdringlich. Die beiden Räume, der innere Raum und der äußere Raum, ermutigen sich gegenseitig, wenn man so sagen darf, in ihrem Wachstum, schreibt Gaston Bachelard in seiner Poetik des Raumes. Und weiter? Die Dichter verhelfen uns dazu, eine so expansive Freude am Schauen in uns zu entdecken, dass wir mitunter von vor irgendeinem nahen Gegenstand die Erweiterung unseres inneren Raumes erleben. Die Empfindung eines solchen Moments mag man Glück nennen, einen flüchtigen Moment von Erkenntnis sogar, eine Empfindung von Frieden in der Welt, von Wirrnis. Was bleibt, sind die Worte der Dichter, die es vermögen, über diese momentanen menschlichen Empfindungen hinaus etwas zu schaffen, das die Welt größer macht. Zwei Gedichte zum Abschluss. Durch alle Wesen reicht der eine Raum, Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still durch uns hindurch. Oh, der ich wachsen will. Ich sehe hinaus und in mir wächst der Baum. Rainer Maria Rilke. Lerne Schlangen beobachten. Pflanze unmögliche Gärten. Stell dir vor, du wärest verzaubert. Kichere mit Kindern. Höre alten Leuten zu. Spiele mit allem. Unterhalte das Kind in dir. Du bist unschuldig. Baue eine Burg aus Decken. Werde nass. Umarme Bäume. Schreibe Liebesbriefe. Joseph Beuys. Vielen Dank an Brigitte Leser. So viel aus der Poetik der Walderfahrung. Und nun zum Geleit noch die Worte von Wolf-Dieter Stoll, die ich dem Kongress Lebensschule Natur, Aufruf zur Lebendigkeit, innere Heilung und gemeinsames Engagement sozusagen als tägliche Übungspraxis immer wieder für jeden von uns vorangestellt habe. Oft gehen wir entlang des Weges und meinen, wir kennen bereits alles. Aber das ist eine Illusion. Alles, was wir sehen, ist einmalig. Wenn ich mir die Zeit nehme und mich hinsetze zu der Pflanze, sehe ich ihre Einzigartigkeit. Und je tiefer mein Schauen ist, umso wunderbarer, umso göttlicher wird es. Was dann passiert, nährt die Seele zutiefst. Herzlichen Dank an Brigitte Leser und ans Zuhören und fürs Zuhören. Herzliche Grüße.